Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute mit mir Chrissy Mockenhaupt. Hi, hi. Im Moment ist das ja noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Sie hier glaubt aber ganz fest daran, dass Joe Biden die Wahl zum US-Präsidenten noch gewinnen kann.
Ja, ich glaube nicht nur, dass er das machen kann. Ich glaube auch, dass er das macht.
Nicole Groß ist das von den Democrats Abroad. Die führen hier in Deutschland zum Beispiel Vorwahlen durch für die Demokraten. Warum sie von Biden voll und ganz überzeugt ist und ihn auch nicht für zu alt für den Job hält, das erzählt sie uns gleich. Außerdem sprechen wir über häusliche Pflichten. Also wenn ich den Begriff schon höre, dann kriege ich ja das kalte Kotzen, weil das ja bedeutet sowas wie, dass die Frau gefälligst dafür zu sorgen hat, dass die Bude sauber ist, die Kinder versorgt sind und der Kerl ein warmes Essen bekommt, wenn er nach Hause kommt. Dass der Staat dafür sorgen muss, dass Mütter nicht arbeiten und somit ihre häuslichen Pflichten verletzen würden, das steht so immer noch in der Verfassung von Irland. Das könnte sich jetzt aber ändern. Die Menschen in Irland stimmen heute darüber ab. Warum das aber bei Weitem nicht alle wollen, das klären wir gleich. Zuerst gucken wir aber nochmal auf die Lage im Gazastreifen. Und zwar besonders auf die Lage der Frauen. Die ist nämlich besonders dramatisch.
Wenn das Baby gestillt wird, bleibt es hungrig und weint die ganze Zeit. Denn wenn eine Mutter gut isst, dann geht das in die Milch und das Baby wird satt. Aber wenn es kein gutes Essen gibt, wie soll man das Baby stillen? Es braucht dann Milchersatz.
Warum Geschlecht bei solchen Kriegen eine Rolle spielt, das hört ihr jetzt als erstes.
Deutschlandfunk Nova.
Krieg ist schlimm für alle, die davon betroffen sind, ist klar, gar keine Frage. Besonders schlimm ist er aber meistens für Frauen. Dabei ist es ja meistens so, dass die Männer in den Kampf geschickt werden. Das stimmt zwar und trotzdem sind Frauen viel schwerer von bewaffneten Konflikten betroffen. Warum das so ist, das besprechen wir jetzt mal am Beispiel des Krieges im Gazastreifen mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Jan, Krieg ist wie gesagt immer schlimm. Macht es denn trotzdem noch einen Unterschied, wenn man eine Frau ist?
Ja klar, macht das einen Unterschied. Man ist zwar jetzt nicht am Kämpfen als Frau, aber man ist natürlich in der Lage, dass man oft nicht nur um sich kümmern muss, sondern auch noch um Kinder. Im Gazastreifen gibt es viele Frauen, die ganz kleine Kinder haben, die sie zum Beispiel stillen müssen. Es gibt natürlich auch Benachteiligungen bei der Verteilung von Nahrung oder wie man daran kommt. Das ist ja im Gazastreifen jetzt in den letzten Tagen oft Hauen und Stechen. Auch da haben Frauen schlechtere Karten. Naja, und dann haben sie frauenspezifische Probleme, bei denen zum Beispiel besondere Hygiene gefragt ist. Zum Beispiel, wenn sie ihre Regel haben, ihre Periode. Also das ist natürlich eine besondere Lage. Und Frauen, das kann man wohl schon so sagen, sind besonders betroffen von diesem Krieg.
Du sagst ja, schlimm ist es vor allen Dingen auch bei Periode oder auch bei der Geburt. Wie laufen die da so zum Teil ab, die Geburten in Gaza?
Also erstmal, es gibt eine Zahl von den Vereinten Nationen. Es gibt jeden Tag in Gaza 180 Geburten etwa. Und die meisten von denen laufen ab ohne die Hilfe eines Arztes oder einer Hebamme. Oft auch mit sehr schlechten hygienischen Verhältnissen. Wir haben Berichte gesehen, dass oft zum Beispiel ein steriles Werkzeug fehlt, um die Nabelschnur durchzuschneiden und so weiter. Auch die Nachversorgung, die man ja zum Beispiel aus Europa kennt von Frauen nach der Geburt, die ist da völlig unterentwickelt. Das gibt's gar nicht. Die Frauen müssen dann oft schon nach der Geburt dann den nächsten Ort aufsuchen, um in Sicherheit zu kommen. Die bringen ihre Kinder in Zelten zurück zwischen Bomben. Also das ist eine wirklich furchtbare Lage. Diese Kinder sind nicht geschützt und die Frauen auch nicht. Und dann kommt natürlich das Thema hinzu, wie sollen die Frauen, die zu wenig zu essen haben, ihre Kinder stillen? Auch das ist ein großes Problem.
Wie schätzen die Hilfsorganisationen gerade so die Lage ein vor Ort?
Na, es fehlt an allem und da geht es auch um Hygieneartikel für Frauen zum Beispiel. Es fehlt auch an Hygienemöglichkeiten. Also zum Beispiel teilen sich oft 200, manchmal 500 Menschen, auch Frauen darunter natürlich, ein Bad. Das ist völlig unannehmbar. Also Frauen berichten uns, wenn sie dringend ins Bad müssen, dann warten sie stundenlang, damit sie dort mal reinkommen. Das sind natürlich keine Zustände, wenn man sich vorstellt, dass eine Frau gerade ein Kind entbunden hat oder ein kleines Kind stillt. Das sind furchtbare Verhältnisse und es gibt auch Frauen, die natürlich zu den Binnenvertriebenen gehören. 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen wohnen nicht mehr in ihren Häusern, sind vertrieben worden, schlagen sich jetzt irgendwie durch, zum Teil in Zelten, zum Teil in Schulen, die völlig überfüllt sind, aber eben auch viele auf der Straße und darunter sind auch Frauen.
Nach der Terrorattacke der Hamas sind ja auch immer noch Geiseln in Gaza, auch Frauen. Was ist so über deren Lage bisher bekannt?
Also nach allem, was wir wissen, gibt es 15 weibliche Geiseln. und 4 Tote, von denen man weiß, dass sie sicher tot ist. Auch bei den 15 weiß man nicht, wie viele davon sind noch am Leben. Es gibt ja Berichte darüber, dass Dutzende der über 130 Geiseln, die es im Gazastreifen gibt, inzwischen gestorben sind infolge der Kampfhandlungen. Bei den Verhandlungen spielen diese Frauen eine besondere Rolle, denn Israel besteht darauf, dass die zuerst freigelassen werden. Darunter sind aber auch Soldatinnen zum Beispiel, die in der Regel nicht am Anfang freigelassen werden. Aber es sind inzwischen relativ wenige Frauen nur noch, die in Geiselhaft bei der Hamas und anderen Terrororganisationen sind. Wir wissen nicht viel über sie. Es gibt nur Berichte zum Beispiel von Geiseln, die bereits freigelassen wurden, die erzählt haben, dass sie auch zum Beispiel sexueller Gewalt ausgesetzt sind, dass sie genauso natürlich wie die anderen Geiseln oft zu wenig zu essen bekommen. Auch da sind Frauen in einer schlechten Lage und vor allem das Thema sexuelle Gewalt, das ist hier besonders virulent.
Ja, eigentlich wie in jedem bewaffneten Konflikt kann man sagen, ist das ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Die USA machen ja gerade Druck, dass mehr Hilfe in den Gazastreifen kommt, aber auch Geiseln freikommen. Bringt das irgendwas? Können wir da auf irgendwas hoffen?
Also einen unmittelbaren Deal gibt es jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen nicht. Das kann jetzt passieren, wenn der Ramadan begonnen hat. Ich glaube, da will die Hamas noch ein bisschen abwarten, ob es da vielleicht nochmal mehr Eskalation gibt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt Pläne, mehr Hilfe reinzubekommen. Auf dem Luftweg hat man es versucht. Das ist teuer, nicht besonders effizient. Auch da werden die Frauen nicht direkt versorgt. Jetzt gibt es den Plan, möglicherweise schon an diesem Wochenende, dass erstmals Hilfe auf dem Seeweg, also mit Schiffen, in den Gazastreifen kommt. Aber natürlich ist der Königsweg über Lkw, die reinkommen. Und man muss einfach dafür sorgen, dass die Verteilung sicher gelingt und dass eben auch natürlich Frauen dann versorgt werden und genug von den Nahrungsmitteln, von dem Wasser und vom medizinischen Material abbekommen. Auch da ist Israel, dass er diesen Krieg jetzt führt und sozusagen Besatzungsmacht ist, im Gazastreifen in der Pflicht, dafür zu sorgen.
Heute ist Weltfrauentag. Deshalb wollten wir hier bei Deutschlandfunk Nova nochmal ganz besonders auf diese schlimme Lage von Frauen im Gazastreifen blicken. Infos gab es dazu von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
Deutschlandfunk Nova.
Frauen an den Herd. Ja, das sollten wir im Jahr 2024 eigentlich längst überwunden haben. Aber in Irland steht das quasi so immer noch in der Verfassung. Die Frau als diejenige, die den Haushalt schmeißt, sich um die Kinder kümmert und die ihre häuslichen Pflichten nicht vernachlässigen darf. Ist es da nicht Zeit für ein Update? Darüber stimmen heute die Menschen in Irland ab. Ich habe vor der Sendung drüber gesprochen mit unserer Korrespondentin für Irland und Großbritannien, mit Imke Köhler, und sie mal gefragt, was denn aktuell eigentlich noch in der Verfassung steht.
Also aktuell heißt es in der Verfassung, dass die Frau durch ihr häusliches Leben dem Staat eine Stütze ist, ohne die das Gemeinwohl nicht erreicht werden kann. Und das bedeutet, dass der Frau der Bereich der Fürsorge zugeschrieben wird, also Kindererziehung, Betreuung, Pflege. Dafür soll die Frau verantwortlich sein. Und dann heißt es weiter in der Verfassung, dass Mütter nicht aus finanziellen Gründen gezwungen sein sollen zu arbeiten, wenn sie dafür ihre häuslichen Pflichten vernachlässigen müssen. Genau darum geht es. Dieses Rollenbild, das da deutlich wird in diesen Textabschnitten, das soll jetzt erneuert und modernisiert werden.
Ja, klingt ja auch so ein bisschen antiquiert, ne? Du sagst halt eben, es soll nicht einfach gestrichen werden, sondern erneuert. Was heißt das dann?
Man will das Ganze jetzt geschlechtsneutral formulieren. Das heißt, es wäre dann, wenn das heute so beschlossen wird, die Rede von der Fürsorge der Mitglieder einer Familie füreinander. Das heißt, die Frau würde hier gar nicht mehr konkret benannt. Es geht nicht mehr um die Frau, die zuständig ist. Und der Staat würde mit der neuen Formulierung anerkennen, dass eben auch andere Personen als Frauen für die Pflege und Fürsorge zuständig sind im Rahmen der Familie. Und das finden viele doch einen ganz, ganz wichtigen Schritt.
Im Rahmen der Familie, auch dieser Familienbegriff soll ja eventuell reformiert werden, oder?
Die Frage ist, wie wird die Familie definiert? Ist die Familie tatsächlich gegründet auf der Ehe? Also ist die Ehe das Herzstück und die Basis der Familie? Im Augenblick ist das so in der irischen Verfassung verankert. Oder reformiert man das und sagt, eine Familie kann auch anderweitig bestehen? Und die neue Formulierung spricht davon, dass eine Familie auch auf dauerhaften Beziehungen basieren kann. Das Problem ist, dass es jetzt schon Kritiker gibt, die sagen, das funktioniert nicht. Das landet garantiert vor Gericht. Dann werden Richter entscheiden müssen, was heißt das denn bitte? Was sind denn dauerhafte Beziehungen? Ab wann ist es eine, ab wann ist es keine mehr?
Das wäre jetzt die Frage.
Genau. Und da sie sagen, das ist viel zu schwammig formuliert und das haut so nicht hin, geben viele schon an, dafür Nein zu stimmen, weil sie sagen, da müsst ihr nachbessern.
Du sagst, viele geben das an. Also das heißt, viele Menschen wollen da heute auch abstimmen?
Schauen wir mal, wenn man die Diskussion im Vorfeld betrachtet, würde ich sagen, ja, auch bei den Umfragen war die Beteiligung relativ groß. Da lagen die Befürworter der Reform immer vorne, und zwar deutlich. Also über die Zeit hinweg haben die Zahlen variiert, aber der Vorsprung der Befürworter der Reform war immer deutlich. Allerdings haben heute jetzt bis zum Mittag noch nicht besonders viele ihre Stimme abgegeben. Aber es ist natürlich ein Freitag, ein Arbeitstag, und die Wahllokale haben noch bis 22 Uhr Ortszeit geöffnet. Da kann also noch viel passieren, und es wird jetzt vielleicht keine sensationell hohe Wahlbeteiligung, aber vielleicht doch ordentlich.
Jetzt könnte man ja schon meinen, dass halt eben die allermeisten Menschen für diese Änderung stimmen, vor allem Frauen. Aber es könnte ja tatsächlich knapp werden bei der Abstimmung, habe ich gelesen. Warum ist das so? Was spricht denn gegen eine Änderung?
Ja, es könnte tatsächlich knapp werden. Es gibt Beobachter, die das mutmaßen, weil sie sagen, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dass wir ein starkes Lager hatten und ein schwächeres, und am Ende ist es doch knapp ausgegangen, weil sich diejenigen, die sich nicht so hundertprozentig festlegen oder entschließen können, dann doch eher für den Status quo wählen. Und insofern wird es vielleicht doch noch mal knapp. Das werden wir sehen. Ja, es gibt konservative Kräfte, die sagen, so wie der Artikel derzeit ist, ist das eigentlich okay. Auch weil der Artikel ihrer Meinung nach den Frauen durchaus Anerkennung und Dank dafür entgegenbringt, dass sie eben diese Arbeit in der Familie und damit am Gemeinwohl leisten. Und dann gibt es aber auch andere Gruppen, die Nein sagen. Unter anderem eine behinderte Frau, die für die Rechte der Behinderten kämpft. Und die sagt, Moment mal, wir müssen doch, wenn wir jetzt eine neue Formulierung in der Verfassung verankern, auch wirklich aufpassen, was wir mit dem Begriff Fürsorge und Pflege tun. Und sie sagt, auch die neue Formulierung würde Pflege wieder der Familie zuschreiben. Das heißt, wenn auch dann vielleicht nicht mehr nur die Frauen dafür zuständig sind, aber es sollen dann Familienmitglieder dafür zuständig sein. Und da sagt sie, das ist doch gar nicht unser Lebensanspruch. Wir Behinderte wollen ein unabhängiges, eigenständiges Leben und nicht von der Familie abhängig sein. Dann brauchen wir aber auch ein anderes Pflegekonzept. Und insofern kommt aus verschiedenen Richtungen da irgendwie auch nochmal eine Nein-Stimme mit rein. Und deswegen ist ganz interessant, wie es dann wirklich ausgeht am Ende.
Also das heißt, die einen Leute, die dagegen sind, finden, es geht zu weit, und die anderen sagen, es geht noch nicht weit genug mit der Änderung.
Ja, so könnte man das zusammenfassen, genau.
In der irischen Verfassung steht, dass Frauen dabei unterstützt werden sollen, ihren häuslichen Pflichten nachzugehen. Bis jetzt steht das zumindest da drin, denn Irland stimmt heute darüber ab, ob das in der Verfassung umformuliert wird. Imke Köhler hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor gut 4 Stunden ist der Streik bei der Bahn zu Ende gegangen, nach 35 Stunden. Es könnte aber bald schon den nächsten geben. Es ist nämlich noch nicht sicher, wann und ob überhaupt wieder verhandelt wird. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie sieht's denn gerade so aus auf den Schienen?
Also da hat sich so viel noch gar nicht geändert. Zumindest im Fernverkehr gilt heute noch den ganzen Tag der Notfahrplan. Das heißt, es fährt weiterhin nur etwa jeder 5. Zug. Bei den S-Bahnen und den Regionalbahnen, da will die Bahn heute schon wieder nach und nach mehr Züge fahren lassen. Aber so richtig normal laufen soll es erst morgen früh wieder.
Und für wie lange?
Gute Frage. Also im Moment sieht es so aus, als könnte es bald schon wieder Streiks geben. Die Bahn, die hat zwar die Lokführergewerkschaft GDL für Montag zu Verhandlungen eingeladen, aber GDL-Chef Klaus Weselski, der hat schon gesagt, wir kommen nur, wenn ihr ein neues Angebot vorlegt, und zwar bis Sonntag 18 Uhr.
So weit sind die beiden doch eigentlich gar nicht mehr auseinander, oder?
Nee, das stimmt. Im Grunde ist das schon ziemlich nahe. Also was gerade auf dem Tisch liegt, ist ein Vorschlag der beiden Vermittler. Das sind der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Daniel Günther. Und die haben vorgeschlagen, dass die Wochenarbeitszeit in 2 Schritten von jetzt 38 auf 36 Stunden verringert wird bis 2028 bei vollem Lohnausgleich. Aber die GDL will halt die 35-Stunden-Woche, und sie sagt, der schlichte Vorschlag reicht uns noch nicht. Wir haben mit privaten Bahngesellschaften schon den Weg zur 35-Stunden-Woche vereinbart. Sowas muss die Deutsche Bahn auch vorschlagen, sonst wird das nichts.
Hängt es denn jetzt nur an diesen 35 Stunden?
Nee, gibt auch noch andere Punkte. Also die GDL kritisiert außerdem, dass der Tarifvertrag 30 Monate lang gelten soll. Sie will höchstens 24 Monate. Und sie will auf keinen Fall das Urlaubsmodell ändern. Zurzeit können Bahnbeschäftigte nämlich mehr Urlaubstage bekommen, wenn sie dafür auf Einkommen verzichten. Das soll wegfallen, sozusagen als Kompromissangebot an die Bahn. Die GDL will das aber unbedingt behalten. Und sie sagt auch, dass das sehr beliebt ist. Und dann gibt es auch noch Unterschiede bei den Forderungen nach mehr Lohn und einem Inflationsausgleich. Das ist aber, glaube ich, nicht das große Problem. Das ist jedenfalls ziemlich in den Hintergrund gerückt.
Was passiert denn jetzt, wenn die Bahn kein neues Angebot macht? Sie sagt ja, wir sind schon über unsere Schmerzgrenze hinausgegangen.
Ja, also genau dann könnte es eben wieder Streiks geben. Weselski hat ja schon mit sogenannten Wellenstreiks gedroht, also immer wieder so kurzen Streiks, die erst kurz vorher angekündigt werden und wo man auch nicht weiß, wie lange sie dauern. Das hieße dann, dass man im Grunde immer einen Plan B haben muss, wenn man mit der Bahn fahren will.
Ja gut, also ich sag mal, den hat man am besten auch dann, wenn nicht gerade gestreikt wird. Wie steht denn die Bundesregierung zu der Sache? Es gab ja schon mehrfach die Forderung, dass sie eingreifen soll, weil einfach Menschen und Wirtschaft zu sehr leiden unter diesen Streiks.
Ja, also eingreifen ist halt schwierig. Das geht im Grunde kaum. Das Streikrecht ist im Grundgesetz festgeschrieben und die Gerichte in Deutschland, die haben zuletzt auch fast immer zugunsten der Gewerkschaften geurteilt. Also wenn die Bundesregierung da eingreifen will, dann müsste sie erstmal neue Gesetze einbringen. Deutlich gesagt haben es ja mehrere Minister schon öfter, dass sie die Streiks für übertrieben halten.
Warum, das fragen sich jetzt viele, ist denn die GDL eigentlich so dermaßen hartnäckig?
Also ich glaube mal, ein Grund ist bestimmt, dass sie sich profilieren möchte. Die GDL ist ja eine ziemlich kleine Gewerkschaft. Es gibt da auch noch die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die ist viel größer. Deren Tarifvertrag, der gilt für rund 180.000 Beschäftigte bei der Bahn. Der von der GDL nur für etwa 10.000. Aber die GDL will halt zeigen, dass sie besser ist als die EVG, damit sie mehr Mitglieder bekommt.
Tja, das heißt, der Streik bei der Bahn ist erstmal beendet. Aber wie es weitergeht, das bleibt mal noch abzuwarten. Lass uns mal noch ganz kurz einen Blick auf die Flughäfen werfen, denn da wird ja auch gestreikt.
Stimmt, ja. Bis morgen früh streikt das Bodenpersonal bei der Lufthansa. Deshalb können da nur 10-20% aller Flüge stattfinden. Da soll nächsten Mittwoch immerhin wieder verhandelt werden. Aber eine Einigung ist da auch nicht richtig in Sicht. Im Gegenteil, nächste Woche könnten auch noch die Flugbegleiter der Lufthansa streiken. Die haben in der Urabstimmung für Streiks gestimmt.
Ja, also es ist gerade wirklich nicht einfach unterwegs zu sein. Denn wenn man mit dem Auto unterwegs ist, tja, dann liegt da vielleicht auf einmal ein riesen Misthaufen auf der Autobahn. Kann ja auch alles passieren, ne? Also am besten einfach gar nicht mehr das Haus verlassen wahrscheinlich. Es könnte noch eine Weile so weitergehen mit vielen Streiks bei Bahn und auch bei der Lufthansa. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos dazu für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für manche Leute gibt's ja wirklich nichts Geileres. Ein frischer Fisch, der in der Pfanne brutzelt, am besten noch am selben Tag selbst geangelt. Blöd ist, wenn man dann, wenn der Fisch schon in der Pfanne ist, feststellt, oh shit, dieser Fisch war von einer geschützten Art. Ich hätte den überhaupt nicht essen dürfen, geschweige denn überhaupt erstmal fangen. So ähnlich ist das jetzt im österreichischen Fernsehen passiert, beim ORF. Tatsächlich so in einer Live-Kochshow. Blöde Sache, muss man sagen. Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, was war denn da los?
Da ist ein streng geschützter Frauennervling auf dem Teller gelandet. Als sich die ORF-Moderatorin der Sendung diese Woche entschuldigt hat, hat sie gesagt, das Team hätte, Zitat, diesbezüglich eine andere Information gehabt. Und der Koch der Sendung hat gegenüber dem Spiegel gesagt, dass er sich wohl mehrfach bei einem Angler erkundigt habe, ob er den Fisch verwenden dürfe.
Frauennervling, auch einfach erstmal geiler Name einfach. Ja. Aber also dieser Angler, der hat dann quasi sein Go gegeben für den Fisch.
Ja, anscheinend. Also der Angler soll offenbar den geschützten Fisch verwechselt haben mit einer Fischart, die man angeln darf. Der Landesfischereiverband Niederösterreich hat nach der Sendung Anzeige erstattet, weil der gebratene Fisch auf der roten Liste steht, also vom Aussterben bedroht ist und ganzjährig unter Schutz steht.
Wie wahrscheinlich ist das denn, dass ich so einen geschützten Fisch aus dem Wasser ziehe, wenn ich angel?
Also das passiert schon mal, weil du ja nicht vorhersehen kannst, wer da unten jetzt an deinem Köder anbeißt. Du musst nur als zertifizierter Angler oder Anglerin dann eigentlich in der Lage sein zu erkennen, dass der zurück ins Wasser gehört. Und damit das möglichst tierfreundlich passiert, packst du den Fisch am besten in so einen gummierten Kescher. Da reißt der sich an den Netz halt die Schuppen nicht kaputt, sagt Olaf Lindner vom Deutschen Angelfischverband.
Das Zweite ist, dass man sich die Hände immer vorher nass machen sollte, weil der Handschweiß oder so auch den Fischschleim, sagen wir mal, infizieren kann. Also die können, wenn man das nicht macht, eher auch verpilzen oder solche Dinge. Deswegen immer Hände vorher nass machen.
Und dann den Haken vorsichtig rauslösen. Im besten Fall ist die Verletzung für den Fisch dadurch so klein, dass der auch ohne Probleme weiterleben kann. Es passiert übrigens recht regelmäßig, dass Angler Fische zurück ins Wasser lassen müssen.
Aha, warum das denn?
Ja, weil auch Fische, die eine bestimmte Größe unter- oder überschreiten, per Gesetz nicht auf dem Teller landen dürfen. Je nach Fischart gibt es auch bestimmte Schutzzeiträume fürs Laichen, sagt Olaf Lindner. Wenn die gerade für die geangelte Fischart gilt, muss der Fisch zurück ins Wasser.
Gerade so das Frühjahr ist eine klassische Zeit, wo viele Fische laichen. Da sind auch teilweise dann gewisse Köder verboten oder gewisse Angelarten, um einfach die Fische gar nicht zu gefährden.
Manche Angelplätze sind dann auch komplett gesperrt. Also du merkst schon, es gibt eine Menge Regeln beim Angeln. Es darf jetzt auch nicht jeder, der Lust hat, einfach drauf losangeln. Du musst vorher eine Sachkundeprüfung ablegen. Und nur zum Spaß darfst du in Deutschland übrigens auch nicht angeln. Deine Motivation muss immer der Verzehr sein. Also rausfischen, Foto machen und wieder reinwerfen ist verboten.
Ja gut, zu Recht. Ist jetzt ja auch nicht so geil für die Fische, wenn ihr so einen Haken im Maul haben. Wie ist denn das im Ausland? Sind die Regeln da auch so wie bei uns?
Nee, das ist auch ein bisschen ein Problem. Also die sind halt überall anders. Teilweise unterscheiden die sich sogar schon von Bundesland zu Bundesland innerhalb von Deutschland. Aber im Ausland kann es zum Beispiel auch gut sein, dass der Verzehr da gar nicht deine Angelmotivation sein muss. Da gilt dann halt auch, dass Angeln auch nur zum Spaß erlaubt ist.
In einer Live-Kochsendung vom österreichischen Sender ORF ist vergangene Woche ein Fisch auf dem Teller gelandet, der eigentlich ganzjährig streng geschützt ist. Dass so ein geschützter Fisch beim Angeln mal an den Haken geht, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nur erkennen, das sollten Anglerinnen und Angler dann eigentlich. Erklärt hat uns das Anna-Katharina Kösters.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt ist es eigentlich klar, es wird genau dieses Battle geben. Trump gegen Biden.
Because I believe in America.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
I believe in you, the American people. That tonight, we can proudly say, the state of our union is strong and getting stronger.
Super Tuesday ist in dieser Woche gewesen. Trump hat da abgeräumt. Seitdem ist klar, er wird für die Republikaner bei der Präsidentschaftswahl antreten. Und auch Biden hat ordentlich abgesahnt. Gestern gab es dann von ihm die große Rede zur Lage der Nation. Joe Biden hat da nochmal klargemacht, was ihm wichtig ist. Aber reicht das eigentlich? Nicole Groß sagt, ja, sie ist Amerikanerin, lebt in Deutschland und unterstützt von hier aus die Democrats Abroad, also sozusagen so ein Auslandsarm der US-Demokraten. Naja, und damit unterstützt sie natürlich auch Joe Biden. Und ich spreche mit ihr. Hi, Nicole.
Hallo.
Joe Biden hat heute Nacht gesagt, Trump hat noch nicht gewonnen. Glaubst du denn auch, dass Joe Biden das Rennen noch machen kann?
Ja, ich glaube nicht nur, dass er das machen kann. Ich glaube auch, dass er das macht. Gestern bei dieser großen Rede, da habe ich wieder den Joe Biden gesehen, den ich sehr schätze und sehr mag schon immer. Er war leidenschaftlich, der war mitreißend, der war aber auch optimistisch für unser Land. Und das ist etwas, was mir natürlich schlichtweg bei Donald Trump komplett fehlt. Die Liebe zu unserer Nation und ein Optimismus, dass wir gemeinsam alles schaffen können.
Jetzt sieht es aber ja in den Umfragen nicht unbedingt so gut aus für ihn. Ne? Er zündet noch nicht so richtig bei den WählerInnen. Wie erklärst du dir das?
Es ist natürlich eine Erbe, was man von Trump übernommen hat, dass man keine so einfache Zeit jetzt hatte in den letzten 4 Jahren. Inflation, Covid, Nachwehen und so weiter sind alle da. Dass man da vielleicht um sich guckt und sagt, ich möchte doch was anderes haben, ist auch klar. Aber letztendlich muss man schauen, was Joe Biden für den Durchschnittsamerikaner geschafft hat. Und wenn man wirklich vor 4 Jahren überlegt, wo wir waren, dass wir gerade in einer Covid-Krise waren mit einem Präsidenten, wo man nicht wusste, ob er überhaupt in der Lage ist, das Land zu führen. Wir können einfach nicht zurückkehren. Und Donald Trump würde unser Land nicht nur 4 Jahre zurückführen. Ich glaube, am liebsten würde er unser Land um 100 Jahre wieder in die Vergangenheit schicken.
Wenn du dir jetzt so eine Rede von Joe Biden anguckst, wie die von gestern, ne? Sitzt du dann so vorm Bildschirm und denkst so, oh Gott, bitte, bitte keine Versprecher, nicht stolpern, wenn du auf die Bühne gehst?
Natürlich, klar. Man will, dass er sich von der besten Seite zeigt. Ich weiß natürlich auch als Linguistin, was dahinter steckt, wenn er stottert. Sein Alter wird manchmal aus Schwäche ausgelegt. Ich denke, das ist auch ganz natürlich. Aber gestern wurde ich von Joe Biden nicht enttäuscht. Und jeden Tag beweist er, dass er fähig ist, den Job als Präsidenten zu machen, indem er den einfach macht. So blöd das klingt, also es hört sich ja ein bisschen plump an, aber wie will man sonst beweisen, dass man fit ist für den Job, außer eben den Job auszuführen?
Jetzt ist ja tatsächlich Joe Bidens Alter irgendwie so ein ganz großes Thema geworden in diesem Wahlkampf. Wie oft wirst du denn so in deinem Umfeld gefragt, ob die Demokraten nicht irgendwie irgendjemand Jüngeres hätten aufstellen können?
Immer.
Und was sagst du dann?
Ich sage immer, das ist natürlich etwas, was für die Zukunft klar ist und klar sein muss, dass eben mit jemandem, der 81 ist, jetzt in die Wahl zu gehen, schon bedeutet, dass es danach auf jeden Fall einen Umbruch geben muss. Das ist eh nach der zweiten Amtszeit so. Ich denke, dass wir Demokraten gar nicht so schlecht gerüstet sind für die Zukunft. Die Leute sind vielleicht in Deutschland nicht ganz so bekannt, aber es gibt tatsächlich ganz junge Menschen, so in meinem Alter, die in der Zukunft die Demokraten anführen können. Ich denke da nur an Keem Jeffries, der zum Beispiel im Repräsentantenhaus die Demokraten anführt, oder Gretchen Whitmer, eine ganz, ganz tolle Frau, Ministerpräsidentin von Michigan. Wir haben eine tolle Zukunft vor uns.
Was motiviert dich so am meisten, Wahlkampf für die Demokraten zu machen, auch hier in Deutschland?
Wenn man in Europa lebt, dann sieht man natürlich, dass eine progressivere Politik einfach umsetzbar ist. Man sagt oft, ja, wir können uns das nicht leisten, in den USA eine Krankenkasse gesetzlich einzuführen oder so. Und man sieht natürlich in anderen Ländern, dass das durchaus machbar ist. Es ist schön, in einem Land zu wohnen, wo es vernünftige Gesetze gibt zu Waffen und zu Bildung und so weiter. Dieses Jahr, vor allen Dingen jetzt heute am Internationalen Tag der Frau, bin ich natürlich auch sehr bemüht zu schauen, dass mein Land, also dass die USA auch in eine vernünftige Zukunft für die Frauen kommt, dass die Abtreibungsrechte wieder kommen, dass die ins Gesetz gemeißelt werden. Wir dürfen einfach nicht rückwärts gehen.
Das sagt Nicole Groß von den Democrats Abroad. Sie hat uns hier bei Deutschlandfunk Nova erzählt, warum sie vollstes Vertrauen in Präsident Joe Biden hat und auch darin, dass er die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt. Danke dir, Nicole.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.